Es knistert, zischt und es wabert. Mit der heutigen Podcast-Folge wollen wir elektrisieren.
Und zwar so richtig, mit ganz viel Power und möglichst ohne Stromschlag.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.
Power nämlich für die geschlechtergerechte Energiewende. Denn besonders Frauen können, oder man müsste ja sogar sagen sollen, oder müssen eben auch die Transformation vorantreiben.
Genau, es ist nämlich so, aktuell arbeiten mehr als 12 Millionen Menschen im Energiebereich. Und im Jahr 2050 wird der Sektor der erneuerbaren Energien voraussichtlich 42 Millionen Fachkräfte benötigen. Und ohne die Beteiligung, die Innovationskraft und auch die vielen Ideen von Frauen wird das einfach nicht zu schaffen sein.
Ja, man kann ja aber auch sagen, das sind eigentlich tolle Aussichten. Also auch Chancen für Frauen in einer sonst wirklich sehr stark männerdominierten Branche.
So ist es. Und damit herzlich willkommen zu 50-50, dem Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen. Wir sind Ita Niehaus
und Andrea Schwietzer.
50-50.
Zuerst wollen wir uns einmal den Status quo anschauen. Also Frauen und weiblich sozialisierte Menschen, die sind im Energiesektor nämlich extrem unterrepräsentiert. Weltweit sind da nur rund 16% aller Beschäftigten weiblich.
Und zwei von ihnen sind heute bei uns zu Gast, zwei Frauen, die die Energiewende mitgestalten.
Genau, zum einen ist das Bärbel Heidebroek. Sie ist hier bei uns im Studio. Sie ist Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, außerdem Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen und Geschäftsführerin der Landwindgruppe im Niedersächsischen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gevensleben. Herzlich willkommen, Frau Heidebroek.
Dankeschön, vielen Dank.
Und online zugeschaltet, Chiara Groneweg. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet als Junior-Projektmanagerin im Energieteam von Women Engage for a Common Future, kurz WECF, einem internationalen Netzwerk aus über 250 Frauen, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen. Und das große Ziel, Gendergerechtigkeit und eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Energie, Klima, Gesundheit und Wasserversorgung. Hallo, Frau Groneweg aus Ihrer alten Heimat im Norden nach München.
Wir winken.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Wir fangen an, Frau Heidebroek, mit dem Anfang bei Ihnen zumindest. Also sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, 2001, also vor über 20 Jahren, da haben Sie eben die Landwindgruppe gegründet. Heute engagieren Sie sich in ganz unterschiedlichen Verbänden. Ich habe schon aufgezählt, den Bundesverband Windenergie und Regionalverband Braunschweig, beim Bundesverband Erneuerbare Energien und beim Landesverband Niedersachsen-Bremen. Dann sind Sie eben Geschäftsführerin und Mutter von 4 Söhnen. Und da kommt dann noch so ein bisschen was anderes auch noch dazu. Also kurz skizziert, wann war Ihnen denn klar, dass Energie so Ihr Thema ist und dass Sie das auch gern besetzen möchten?
Das hat sich eigentlich so mehr oder weniger dynamisch ergeben. Ich bin von Haus aus Agraringenieurin, mein Mann ist auch Agraringenieur. Wir haben den Betrieb meines Mannes, den Ackerbaubetrieb, übernommen nach dem Studium. Und dann im Jahr 2001 hat der Bauernverband bei uns im Dorf Windenergieanlagen aufgebaut und daran hatten wir uns finanziell beteiligt. Ich fand das Thema erneuerbare Energien immer schon sehr, sehr spannend und dann kam so die Idee, können wir das nicht auch selber machen? Können wir nicht selber eine Firma gründen, die selber Windenergieanlagen baut?
Ich habe was Interessantes gelesen über Sie. Sie mag die Verantwortung und kämpft für Unabhängigkeit, privat, beruflich und politisch. Wie erkämpfen Sie sich da diese Unabhängigkeit?
Ich muss ja sagen, also unsere Firma ist da vielleicht dann so eine Art Vorzeigefirma. Wir sind in der Geschäftsführung tatsächlich 50-50. Also das sind mein Mann und ich. Wir sind da absolut gleichberechtigt, haben beide unsere Bereiche. Innerhalb der Firma bei den Beschäftigten haben wir ungefähr ein Verhältnis von 60% Männern, 40% Frauen. Aber also denke ich auch schon eine recht gute Quote. Und was man gar nicht so glaubt, in den Energieverbänden in Deutschland gibt es sehr viel weibliche Spitzen. Also beim Bundesverband Windenergie bin ich die Präsidentin. Beim Bundesverband Erneuerbare Energien ist Simone Peter die Präsidentin. Beim BDEW ist Kerstin André die Geschäftsführerin und Frau Wolf die Präsidentin. Also da gibt es in den Verbänden gibt es durchaus sehr viele Frauen. Allerdings merken wir auch selber, wenn es dann so auf Vorstandsebene auch in den Verbänden kommt, merken wir einfach, in den Firmen sind in den Führungsebenen noch viel zu wenig Frauen.
Also es gibt schon einige Vorbilder, aber es ist noch einiges zu tun. Frau Groneweg, Sie haben sich auch schon einige Jahre einmal akademisch, aber auch politisch mit Gender- und Klimagerechtigkeitsthemen auseinandergesetzt. Zum Beispiel sich engagiert beim Klimakollektiv Heidelberg. Nun machen Sie mit im Energieteam von Women Engage for a Common Future. Was können Sie dort bewegen?
Genau, zu Women Engage for a Common Future. Wir sind ein ökofeministischer Verein. Das heißt, wir versuchen grundsätzlich die Bereiche Energie und Gender zu verbinden und immer auch eine Gender-Perspektive auf unterschiedliche Klimathemen und in meinem konkreten Fall auf Energie anzuwenden. Wir machen das viel durch Capacity Building. Also wir versuchen Workshops anzubieten, Webinare, insbesondere für Frauen und andere weiblich sozialisierte Personen. Da geht es dann so in die Richtung von Empowerment. Wir machen sehr viel Advocacy- und Policy-Arbeit, also politische Arbeit, dass wir uns an politische EntscheidungsträgerInnen richten, um auch mehr Gender in Energiegesetze zu bringen, beispielsweise, weil viele Energiegesetze auch in Deutschland noch sehr technokratisch sind. Und ansonsten machen wir sehr viel Öffentlichkeits- und Kommunikationsarbeit, versuchen also Bewusstsein zu schaffen, wie Gender und Energie zusammenhängen. Also dass Energie eigentlich nicht an sich einfach etwas Technisches ist, sondern dass es etwas ist, was alle Menschen angeht und dass es insbesondere auch unterschiedliche Zielgruppen mit einbringen muss, um die Breite der Gesellschaft anzusprechen, damit wir auch wirklich die Energiewende erreichen und gendergerecht umsetzen können.
Sie vertreten ja eine intersektional- und ökofeministische Perspektive. Warum ist Ihnen diese Perspektive so wichtig? Warum beides mitdenken, nicht einfach nur feministisch?
Ja, das kommt sozusagen aus der Geschichte, dass in den 1990er Jahren noch so war, dass der Ökofeminismus als so genannt essentialistisch betrachtet wurde. Da wurde so eine Naturverbundenheit von Frauen vorausgesetzt. Wir wenden uns dagegen und sehen Gender erstmal als ein kulturelles Konstrukt. Das heißt, wir sprechen grundsätzlich von unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten. Und zugleich glauben wir einfach, dass es mehrere Mehrfachdiskriminierungen gibt. Das kommt eben von dem Begriff Intersektionalität von Kimberly Crenshaw auch, dass Frauen und auch andere Geschlechter aufgrund von ihrer Ethnizität, ihrem Alter, ihrer Klasse oder ihrem sozioökonomischen Status auch andere Diskriminierungen erfahren können und noch weniger sichtbar sind. Das zeigt sich beispielsweise, dass Menschen mit einem aus ArbeiterInnenfamilien noch weniger Zugang zu Bildung haben und auch noch weniger zu den MINT-Fächern, den Mathe, Ingenieur, technischen und naturwissenschaftlichen Fächern. Wir sehen auch mehrere Systeme, die damit reinspielen. Das ist eben nicht nur das Patriarchat, was einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, sondern eben auch der Kapitalismus oder auch der Rassismus. Und wir wollen diese Systeme zusammendenken und die Barrieren gemeinsam abbauen.
Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie zuhören?
Für mich ist der Fokus da nicht so sehr in der politischen Arbeit, in der feministischen Arbeit oder so, sondern für mich ist wirklich ganz klar der Fokus so, was mache ich in meinem Leben und wie lebe ich in meinem Leben und wie gebe ich eben auch Frauen einfach Chancen in meiner eigenen Firma. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einmal Vorbild zu sein, einmal auch Vorbild für meine Söhne zu sein, dass die eben sehen, dass es da eine absolute Aufgabenteilung zwischen meinem Mann und mir gibt. Und auch, also wenn ich unsere Firma angucke, wir haben einen Bauingenieur, eine Bauingenieurin. Wir haben eine weibliche Teamleiterin in der Projektentwicklung. Also wir haben da durchaus Frauen. Natürlich ist es in den MINT-Fächern häufig noch so, dass es da weniger Frauen gibt. Aber mir ist eben ganz wichtig, eigentlich Vorbild zu sein und es einfach als selbstverständlich vorzuleben.
Sie haben ja gerade schon erzählt, dass in den Verbänden auch schon viele Frauen an der Spitze sozusagen sind, nicht so sehr in den Firmen. Wenn Sie jetzt auf Ihr Unternehmen gucken, Sie wollen eben möglichst paritätisch auch aufgestellt sein. Was für Anreize schaffen Sie, damit die Frauen eben auch zu Ihnen kommen?
Ich glaube, was ich selber eben als Mutter von 4 Kindern erlebt habe, was das Wichtigste ist, ist einfach Flexibilität in der Arbeitszeit. Größtmögliche Flexibilität, dass Familien eben selber bestimmen können, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, wie sie in Elternzeit gehen und auch wie sie eben dann Familie und Beruf vereinbaren können. Ich glaube, also ich erlebe immer wieder, dass gerade auch Mitarbeiterinnen da ein ganz großes Vertrauen haben, auch mit Sorgen oder Anforderungen zu mir zu kommen, weil sie eben einfach wissen, dass ich das verstehen kann, weil ich mich in sie sehr gut hineinversetzen kann und weil ich eben da auch gucken kann, wie kann ich ihnen bestmöglichen Arbeitsklima und eine Chance verschaffen.
Ich würde gerne vielleicht noch was sagen, weil wir gerade bei den Best Practices und den Role Models waren und ich fand das sehr schön, wie Sie das über Ihr eigenes Unternehmen sozusagen berichtet haben, weil wir das wirklich auch aus unserer NGO-Perspektive sehen, immer wenn wir mit Firmen sprechen. Das Schöne ist, dass es im Energiesektor mittlerweile viele Gender Policies gibt sozusagen, die im Unternehmen umgesetzt werden und Sie haben auch so einige genannt, Vereinbarkeit von Familie mit flexiblen Arbeitszeiten, dass es Homeoffice-Möglichkeiten gibt, dass es Elternzeiten gibt, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und das sind so Dinge, bei denen wir auch das Gefühl haben, das funktioniert sehr gut. Was wir mitbekommen, ist allerdings, dass es auch in den Firmen gar nicht so sehr dieses formale Problem gibt sozusagen, sondern dass es eher subtile Barrieren sind, die Frauen daran hindern, sich zum Beispiel bei einem Energieunternehmen oder auch generell bei männlich dominierten Unternehmen zu bewerben. Und dass das eher so eine Arbeitsatmosphäre ist, die zum Beispiel von sexistischen Aussagen manchmal beeinflusst wird, dass Sprüche kommen. Also dass es sozusagen eher etwas ist, was gar nicht so greifbar ist. Und da würde mich auch interessieren, wie Sie das in Ihrem Unternehmen wahrnehmen, ob Sie vielleicht Umfragen auch machen bei Ihren MitarbeiterInnen, wie die Arbeitsatmosphäre ist, sowas wie Zufriedenheitsumfragen oder so.
Also Umfragen machen wir dazu nicht, aber dadurch, dass wir ein relativ junges Unternehmen sind, haben wir ein sehr junges Team. Also wir haben ein Durchschnittsalter von 36 und ich merke selber, dass dieses, was man vielleicht so aus klassischen Energieunternehmen gibt, wo es eben X Herren im Nadelstreifenanzug Mitte 50 gibt. So dieses, das gibt es bei uns nicht. Und ich habe in unserer Firma sowas wie Sexismus definitiv noch nie erlebt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, Sie könnten da auch eine Umfrage machen und die Frauen würden das so bestätigen. Ich glaube auch wirklich, dass in unserer Firma jeder davon überzeugt ist, dass es unglaublich gut und wertvoll ist, dass eben mein Mann und ich uns so ergänzen, weil man eben, also wir erleben beide immer so, wir sind einfach sehr verschieden, wir sind sowieso verschieden, weil wir als Typ verschieden sind, aber wir sind eben auch verschieden, weil wir eben eine weibliche und eine männliche oder eine eher weibliche und eine eher männliche Sicht der Dinge haben und dass das eigentlich für das Unternehmen einen unglaublichen Mehrwert bedeutet. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass das die Mitarbeitenden auch so sehen und so wertschätzen und dann natürlich auch als Modell so übernehmen, auch in ihre Teams so übernehmen. Ich glaube, dass wirklich so Vorbild kann, genau wie in der Erziehung bei Kindern, ich glaube, nichts wirkt so viel wie das eigene Vorbild.
Und trotzdem ging mir so durch den Kopf, als ich Ihnen so zugehört habe, sind Sie ja oft, wenn Sie unterwegs sind innerhalb des Verbandes, sind Sie oft sicherlich eine Frau oder eine von mehreren Frauen unter vielen Männern. Wie ist Niedersachsen da aus Ihrer Sicht aufgestellt?
Also gerade im Landesverband Erneuerbare Energien haben wir auch eine weibliche Geschäftsführerin. Also da haben wir sozusagen eine weibliche Doppelspitze. Da scherzen wir manchmal schon so, dass die Männer unterrepräsentiert sind. Aber ich muss auch sagen, auch auf Bundesebene, es gibt fast nie Situationen, wo ich das Gefühl habe, da bin jetzt ich außerhalb einer Gruppe und so die Frau gegen die Männer. Also das erlebe ich so ehrlich gesagt nicht, sondern ich erlebe es schon als eine sehr partnerschaftliche und wertschätzende Zusammenarbeit.
Das klingt nach ganz tollen Bedingungen jetzt in Ihrem Betrieb, aber eben auch in den Strukturen, in denen Sie sich gerade aktuell bewegen. Frau Groneweg, wenn Sie da den Blick ein bisschen weiten, auch auf Deutschland, vielleicht international, der Eindruck ist dann aber schon auch häufig, dass sich Frauen der männlichen Perspektive erstmal angleichen müssen, sich der unterwerfen müssen, um überhaupt erst dahin zu kommen. Oder was sagen Ihre Forschungen oder Ihre Erfahrungen?
Also unsere Forschung, die wir gemacht haben, also wir arbeiten sozusagen immer zu unterschiedlichen Sphären, sowohl zu der politischen Sphäre, zu der ökonomischen und der zivilgesellschaftlichen. In Energiefirmen habe ich ehrlich gesagt teilweise ein ähnliches Bild bekommen, wie gerade Frau Heidebrück geschildert hat, dass viel Zufriedenheit vorhanden ist. Wir sehen Unzufriedenheit einerseits eher dann so auf der politischen Ebene in Ministerien, dass die Grünen beispielsweise bei Klima- und Energiefragen dann insbesondere wenn sie Gender einbringen wollen, Widerstand von anderen Parteien erfahren. Und das andere, was wir mitbekommen, ist, dass zum Beispiel auf der zivilgesellschaftlichen Ebene in Energiegemeinschaften immer noch so eine sehr starke männliche Dominanz vorhanden ist, auch in Deutschland, was zum einen auch damit zusammenhängt, dass für BürgerInnen-Energiegemeinschaften ein bestimmtes Kapital einhergehen muss. Da sind wir wieder beim Gender Pay Gap oder Gender Pension Gap, dass Frauen einfach wenig finanzielle Ressourcen haben, um einen Anteil zu zahlen bei einer Energiegemeinschaft. Und da merken wir schon eher, dass so eine Unzufriedenheit da ist, gerade bei jüngeren Personen, sich jetzt in so eine Energiegemeinschaft einzubringen, weil sie das Gefühl haben, bei Versammlungen beispielsweise nicht sprechen zu können, weil es schon sehr klare hierarchische Strukturen gibt. Und dann die andere Sphäre, die da noch hinzukommt, ist der Bildungssektor. Da haben wir in Umfragen immer wieder gemerkt, dass gerade von Sexismus zum Beispiel in energierelevanten Studiengängen berichtet wird. Darauf wird beispielsweise reagiert mit Frauenstudiengängen. Ich weiß nicht, ob Sie die auch kennen. An Ruhr an der West beispielsweise ein Frauenstudiengang Maschinenbau, um sozusagen noch eine Art von Safer Space nur für Frauen zu schaffen. Mhm. Weil ansonsten unter Studierenden oft eben dieses Gefühl entsteht, sich an so ein männliches Verhalten anpassen zu müssen, sich beweisen zu müssen und die gleichen Kompetenzen zu zeigen und so eine Art von Härte, also ein bestimmtes männliches Stereotyp oder Männlichkeitsstereotyp.
Das heißt, so auf den Punkt gebracht, Sie arbeiten ja auch international. Wo steht Deutschland zurzeit in Sachen nachhaltige und geschlechtergerechte Energiewende?
Also Sie haben ja die Zahlen selber genannt. Wir haben zum Beispiel in der Energiewirtschaft in Führungspositionen nur 15,5% Frauen, 2021 zumindest laut einer PwC-Studie. Wir haben ungefähr einen Anteil von 30% Frauen unter den MitarbeiterInnen in Energiefirmen und in Studiengängen fehlen Frauen sozusagen. Also da sind wir sicherlich nicht der Vorreiter. Ich habe aber auch das Gefühl, dass im internationalen Vergleich Deutschland jetzt nicht unbedingt wesentlich besser oder schlechter dasteht. Es gab eine große Studie zur G7 und da war es genauso zum Beispiel in den USA und Kanada eine ähnliche Rate von 30% Frauen. Also es ist ungefähr der globale Anteil, 30% von Frauen in der Energiewirtschaft. Deutschland ist VorreiterInnen tatsächlich in der BürgerInnenenergie, also weil es einfach historisch verankert ist. Aber da würden wir halt eben sagen, da sind wir zumindest keine VorreiterInnen mit Blick auf Gender. Ja, genau.
Was ist denn für Sie so ein Best Practice, auch vielleicht international gesehen? Also wo kann Deutschland sich echt mal was abgucken?
Insbesondere von Spanien, und da komme ich wieder auf die BürgerInnen-Energiebewegung zu sprechen. Spanien hat von Lateinamerika noch inspiriert eine starke feministische Bewegung und die spiegelt sich beispielsweise wieder auf so lokaler Ebene. Einfach, dass auch Energiegemeinschaften stark von Frauen vorangetrieben werden. Und auch da, dass die feministische Bewegung versucht, auch stärker in alle möglichen Gesetze ihre Position einzubringen. Und das bezieht sich dann nicht nur auf feministische oder Gendergesetze, sondern eben auch auf Klima- und Energiegesetze.
Wenn ich jetzt mal so auf die Frauenbewegung auch in Niedersachsen schaue, viele Frauenverbände, auch der Landesfrauenrat Niedersachsen, hat eine Weile gebraucht, bis auch schließlich Klimagerechtigkeit ganz oben steht. Und jetzt engagiert sich ja auch der Landesfrauenrat Niedersachsen im Bereich geschlechtergerechte Energiewende.
Da ist zum Beispiel Ingeborg Kramm, sie ist im Vorstand des Landesfrauenrates Niedersachsen und als Landwirtin kommt sie, hat sie erzählt, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch. Sie diskutiert zum Beispiel die Frage nach Tank oder Teller, also wie viel Landwirtschaftsflächen sollen oder können überhaupt für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden, beziehungsweise wie viel für den Anbau von Energiepflanzen für Biokraftstoffe. Und ja, sie beobachtet, hat sie erzählt, dass es Frauen oft leicht fällt, diese Gespräche anzustoßen und sich auszutauschen, eben im Vergleich zu Männern.
Das sehe ich das größte Potenzial für uns Frauen in der Landwirtschaft. Unser Wissen und unsere Möglichkeiten beim Ausbau der grünen Energie mehr in die Bevölkerung zu tragen. Durch Informationen über die notwendigen Baumaßnahmen und deren faire Entschädigung für die bewirtschaftenden Betriebe müssen wir die Gesellschaft in die Energiewende mitnehmen. Ohne die Landwirtschaft ist diese nicht zu schaffen.
Die Agraringenieurin Ingeborg Kramm vom Niedersächsischen Landfrauenverband Hannover und Landesfrauenverband Niedersachsen.
Ja, immer stärker steht dieses Thema eben auch in der politischen Debatte. Frauen gestalten diese politische Debatte mit. Gerade viele junge Frauen wie Sie, Frau Groneweg, kämpfen für eine nachhaltige, geschlechtergerechte und lebenswerte Zukunft. Was ich jetzt sehr spannend finde, gibt es denn da eigentlich große Unterschiede zwischen jüngeren Frauen und älteren Feministinnen im Energiesektor?
Ich würde gerne noch einen Punkt voranstellen, sozusagen. Worüber viel diskutiert wird, ist eine stärkere Verschränkung zwischen Energie- und Klimapolitik, weil wir sehr viel in der Fridays for Future-Bewegung beispielsweise junge Frauen sehen, also nicht nur auch natürlich in den leitenden Positionen sozusagen oder in den Vorbildpositionen. Wir haben nur das Gefühl, dass tatsächlich diese Bewegung nicht so stark in den Energiesektor reinkommt. Da bin ich wieder bei der Bürgerenergie beispielsweise. Und da fragen wir uns selber manchmal, wie kann eigentlich die Verschränkung eher passieren? Und ich glaube, da fängt es tatsächlich schon an, auch mit den Aspekten, dass es immer noch die Gender-Stereotype gibt und dass sich viele Frauen, auch junge Frauen, vielleicht nicht so sehr vertraut fühlen mit Energiethemen, weil Energiethemen eben immer noch als sehr technisch betrachtet werden. Und ich glaube, ansonsten gibt es sehr unterschiedliche Diskussionen zu feministischen Strömungen, die nicht nur mit dem Energiesektor zu tun haben, sondern mit einem Feminismus selber. Also klar vertrete ich hier jetzt eben auch so eine intersektional-ökofeministische Position. Die geht weg von einer radikal-feministischen Position. Ich würde sagen, dass dieser Konflikt größer ist als die Frage zwischen Generationen im Energiesektor. Aber das ist meine Perspektive und ich weiß nicht, wie Frau Heidewolf das sieht.
Ich glaube, eher ältere Feministinnen. Ich glaube, da war dieses Thema Feminismus, das war das zentrale Thema. Und das war ja auch noch viel notwendiger, weil es eben neu war und dass es jetzt bei jüngeren Frauen dann sich offensichtlich mehr fächert. Das hat damit eben zu tun, dass ein Stück des Weges da vielleicht geschafft ist. Aber ich habe gerade noch so darüber nachgedacht. Ich glaube, so dieses Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften, ich glaube schon, dass Frauen sich damit sehr leicht tun, weil sie es letztlich in den Familien immer schon getan haben. Sie haben immer dafür gesorgt, dass Lebensmittel gut verwertet wurden, dass nichts weggeschmissen wurde. Ich glaube, das hat ja alles mit diesem Thema Nachhaltigkeit zu tun und auch dieses Thema Leben bewahren ist, glaube ich, auch was Frauen einfach sehr nahe liegt und wo sie sehr leicht eigentlich auch einen Zugang dazu finden und gerade auch mit der Perspektive, die Welt für unsere Kinder zu erhalten. Ich glaube, dass das Frauen eben häufig vielleicht sogar noch näher liegt, als es Männern liegt.
Und damit Zeit für unseren Faktencheck.
Genau, jetzt wollen wir alles prüfen.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake? Der 50-50-Check.
Frauen sind im Energiesektor stark unterrepräsentiert.
Ja, und zwar mit Betonung auf stark. Für Deutschland heißt das konkret, in den 50 umsatzstärksten Energieunternehmen ist durchschnittlich jedes fünfte Aufsichtsratmitglied weiblich. Im Vorstand sind es noch nicht mal 6%. Und selbst in der Photovoltaikbranche, die den höchsten Frauenanteil aufweist, ist noch nicht mal jede achte Führungsposition mit einer Frau besetzt. Ja, und hinzu kommt das übliche Lohngefälle, nochmal Stichwort Gender Pay Gap.
Dabei gilt doch, je mehr Frauen in Führung, desto erfolgreicher die Bilanz des Unternehmens.
Das ist richtig und belegt, und zwar durch Studien. Zum Beispiel jener des Peterson Institute for International Economics. Bei dieser internationalen Befragung kam Folgendes raus. Wenn in der Chefetage 30% mehr Frauen entscheiden, steigt der Nettoumsatz des Unternehmens um 15%.
Niedersachsen ist das Energiewendeland Nummer 1 in Deutschland.
Ja, so steht es im Energiewendebericht 2022 der niedersächsischen Landesregierung. Immerhin, jede fünfte Kilowattstunde Strom, die 2021 in Deutschland produziert wurde, war made in Niedersachsen. Und von den in Niedersachsen produzierten Terawattstunden stammen bereits 64% aus erneuerbaren Energien. Ja, und außerdem ist Niedersachsen Spitzenreiter bei Windenergie und Biogas.
Und jetzt kommt mein Lieblingsfakt. Eisbären sind die besseren Solarzellen.
Stimmt. Und das ist kein Witz. Das Fell von Eisbären kann Sonnenlicht wesentlich effizienter in Wärme umwandeln als von Menschen gebaute Sonnenkollektoren. Bei 0 Grad nutzen Sonnenkollektoren nur 40% des Tageslichts. Eisbären hingegen verwandeln mit ihrem Fell ganze 95% in Wärme. Ja, und ich bin wirklich fast sicher, Eisbärinnen entwickeln noch mehr Energie als die männlichen Exemplare.
Fakt oder Fake? Fakt oder Fake?
Eisbären sind die besseren Solarzellen. Also ich finde das richtig gut.
Ja, ne? Also Okay, aber die bleibt haften, die Meldung.
Wir haben trotzdem noch Fragen zu klären. Wie kommen wir von der Kriegsspur auf die Überholspur bei der Energiewende?
Ich kann immerhin sagen, die Bundesregierung arbeitet auch daran, das herauszufinden. Ich denke da an den vierten Gleichstellungsbericht. Der läuft gerade. Bis 2025 sollen Handlungsempfehlungen vorliegen. Ganz konkret, wie die ökologische Transformation geschlechtergerecht gestaltet werden kann. Und wir wollen das natürlich jetzt schon wissen, auch von Ihnen, Frau Groneweg. Was muss denn konkret passieren, um diese Prozesse wirklich voranzutreiben?
Ich glaube, ich habe es zuvor auch gesagt, am wichtigsten ist erstmal die Datenlücke zu schließen. Also wir brauchen einfach mehr Daten zur Verschränkung von Gender und Energie, also mehr Erhebung zu, was sind wirklich die Zahlen von Frauen, aber auch von unterschiedlichen Geschlechtern in allen Ebenen des Energiesektors, also nicht nur in der Energiewirtschaft. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr eben zu BürgerInnen-Energie gemacht wird, auch zum Thema Energiearmut. Darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, dass all diese Daten auch einfließen in den politischen Entscheidungsprozess und in die Gesetze, dass ein klares Gender-Mainstreaming mit Gender-Indikatoren, auch Gender-Budgeting passiert im Bereich der Energiepolitik. Wir haben Vorbilder mit der feministischen Außenpolitik oder der feministischen Entwicklungspolitik. Wir brauchen auch eine feministische Energiepolitik beispielsweise und das nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene, also gerne eben in Niedersachsen. Und des Weiteren wünsche ich mir einfach, dass wir daran arbeiten, an dem, was wir jetzt schon tun, an solchen Podcasts, an mehr Sichtbarkeit schaffen zu Gender im Energiesektor, zu Frauen im Energiesektor. Und dass wir als Drittes dann an der stärkeren Vernetzung arbeiten. Es gibt tolle Mentoring-Programme, es gibt tolle Netzwerke wie das Global Women's Network for the Energy Transition oder auch Women in Green Hydrogen. Und dass wir dann eben zusammen so eine feministische Bewegung auch stärker in die Energiewende bringen und mehr Menschen eben auf lokaler Ebene auch bewegen, sich zu beteiligen, beispielsweise in einer BürgerInnen-Energiegemeinschaft.
Viele, viele Ideen und Forderungen. Frau Heidebruck, wo würden Sie vor allem ansetzen? Würden Sie sagen, ja, ich stimme zu eben vielen, aber das ist mir noch besonders wichtig?
Ich fand einen Fakt in Ihrem Faktencheck eben besonders gut und würde mir wünschen, dass der viel präsenter wäre. Und zwar dieses, dass Unternehmen einfach erfolgreicher sind, wenn sie mehr Frauen im Aufsichtsrat, in der Führungsetage haben. Wenn das in der Gesellschaft wirklich ankommen würde und wenn wir als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sagen, wir werden insgesamt als Gesellschaft erfolgreicher, besser kommen, besser voran, wenn wir da mehr Frauen haben. Ich glaube, dass das wirklich ein Punkt wäre, der es voranbringen würde. Mhm. Weil es gibt dann eine intrinsische Motivation, auch für Männer Frauen mehr zu beteiligen.
Wenn wir vielleicht noch einmal ganz kurz wegkommen von den Strukturen, von der Politik, auch von der Wirtschaft und an die Verbraucherinnen denken, mag ja jetzt vielleicht die eine oder andere sagen, ja, das ist ja alles, spielt sich alles auf einer Ebene ab, da bin ich jetzt irgendwie eh gerade nicht beteiligt, aber jeder kann ja was tun. Also wenn Sie jetzt an die Verbraucherinnen denken, wie können wir da Interesse wecken, sich mit diesem Thema, mit eben auch mit dieser Perspektive der geschlechtergerechten Energiewende auseinanderzusetzen? Was kann da jede Einzelne tun?
Ich denke, jeder Einzelne kann sich dafür interessieren, insbesondere wenn Frauen vielleicht auch sagen, sie sind davon so weit weg und sie sind mehr zu Hause, dann können sie natürlich in ihrem Umfeld dafür sorgen, was kann ich vielleicht in meinem eigenen Umfeld tun an Energieautarkie, an Energieeinsparung, an Ökoenergie, also was kann ich da tun und wo kann ich mich vielleicht beteiligen an einer Bürgerenergiegenossenschaft oder solche Dinge.
Das kann auch passieren, zum Beispiel durch Solarpartys. Das sind auch Möglichkeiten. Oder teilweise bieten auch lokale Vereine und Energiegenossenschaften Trainings an für BürgerInnen im eigenen Dorf, beispielsweise zu Balkonmodulen. Also das sind einfach schon mal, finde ich, BürgerInnen-nahe Möglichkeiten, um sich zu informieren. Es gibt auch teilweise Energieberatungen zum Stromsparcheck. Genau, und die gibt es auch vor Ort in einem kleinen Umfeld. Aber ich würde auch sagen, genau, wieder lokale Vernetzung in einer beispielsweise Energiegenossenschaft.
Sorry, haben Sie Solarparty gesagt?
Solarparty.
Solarparty, was ist das? Außer Sie kennen es alle.
Können wir mitmachen.
Ja.
Es gibt von Energiegenossenschaften teilweise angebotene Solarpartys. Dann wird beispielsweise über eine Solaranlage auf einem Dach informiert. Das ist eigentlich einfach ein fancy Begriff, um Menschen zusammenzubringen für eine Art von Informationsveranstaltung. Aber rein deutlich könnte auch so ein Balkonmodultraining als Solarparty bezeichnet werden. Dann wird erst ein Training gemacht von TechnikerInnen. Die Balkonmodule werden erklärt. Balkonmodule sind eine sehr gute Möglichkeit eben für auch MieterInnen, nachhaltig sich mit Strom zu versorgen. Genau, dann wird eben bei so einer Party darüber informiert, sich ausgetauscht.
Ja. Bei der Party würde ich jetzt gerne so eine richtig tolle Musik einspielen. Wir können ganz kleinen Musikschnipsel können wir bieten an dieser Stelle. Der Landesfrauenrat Niedersachsen wählt am 18. November, und jetzt kommen wir zum Schluss dieser Podcast-Folge, einen Vorstand. Und ja, wie auch immer der sich zusammensetzt, eines ist ja schon mal klar, die geschlechtergerechte Energiewende und eben auch eine feministische Klimapolitik wird ein Schwerpunkt bleiben. Und dazu hören wir nochmal Ingeborg Kramm vom Vorstand.
Es ist wichtig, eine übergreifende Perspektive der gerechter Geschlechtigkeit einzunehmen. Wer verbraucht wofür welche Energie? Wer setzt sich für Energiesparen ein? Deshalb fordert der Niedersächsische Landesfrauenrat, die Perspektive von Frauen, insbesondere in der Energieberatung, zu stärken.
Und ein weiteres Thema beim Fachtag ist die geschlechtergerechte Verteilung öffentlicher Mittel, Gender Budgeting. Und das wird übrigens auch bei uns dann im nächsten Podcast Thema sein.
Für jetzt sagen wir ganz herzlichen Dank an Frau Grunewald und an Frau Heidebrock. Danke, dass Sie bei uns dabei waren und Ihre Perspektiven und Ihre Forderungen mit uns geteilt haben.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank.
Ist doch was anderes zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank. Ja, weitere Infos zum Podcast, aktuellen Terminen und den Arbeitsschwerpunkten des Landesfrauenrates gibt es auf der Internetseite.
Ja, und dort kann sich dann natürlich auch jede und jeder zum Newsletter anmelden.
Mein Name ist Ita Niehaus.
Und ich bin Andrea Schwietzer.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
50-50. Der Podcast des Landesfrauenrates Niedersachsen.